Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu der vorweihnachtlichen oder auch weihnachtlichen Folge von eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze gegenüber von der Simone.
Hallo und ich sitze gegenüber vom Simon.
Genau, und wir haben uns jetzt hier noch ein Plätzchen, was wir gestern gebacken haben, aufgehoben. Beziehungsweise Simone hat ehrlicherweise sich in den Sessel gesetzt und einmal schon komplett abgebissen.
Ja, weil ich dachte, du hättest deins schon gegessen. Ich wusste nicht, dass wir das jetzt live im Podcast essen wollen.
Ich esse jetzt einen Zimtstern. Und du auch. Das ist der, den wir gestern gebacken haben.
Aber es sind eher Zimtblumen.
Ja, bei dir ist es nicht mal eine Zimtblume, bei dir ist es ein, ich würde sagen, eine halbe Blume. Jo. Wenn überhaupt. Oh.
Da ist der Wäscheständer umgefallen.
Naja, macht nichts. Prost, Gesundheit, wie auch immer. Rein damit. Ah, Hörer.
Schön mit vollem Mund jetzt sprechen.
Mhm. Das ist die Weihnachtsfolge.
Wer hat sich das denn ausgedacht?
Richtig dumm eigentlich. Das stimmt. Naja, ihr habt ja die Kapitelmarken, die könnt ihr sonst vorspulen. Also, ist es Weihnachten oder Vorweihnachtszeit? Wenn ihr uns hört, morgen Heiligabend oder ihr hört es erst, wenn die Folge schon draußen ist, ein paar Tage, dann ist wahrscheinlich schon Weihnachten oder schon vorbei. Aber heute gibt es noch Weihnachtsvibe hier, würde ich sagen.
Also nur heute.
Ja, nur heute und auch eigentlich wenig für euch, weil wir haben jetzt unseren künstlichen Weihnachtsbaum aufgestellt mit extra ein paar Lichtern drin, die wir uns extra noch für heute geholt haben, damit ich dich neben dem Weihnachtsbaum sehe.
Ach so, deshalb musste ich die so schnell kaufen.
Ja, habe ich dazu nicht gesagt, aber ich finde es schön. Jetzt sehe ich dich mit dem kleinen Bäumchen. Ja. Ist nett, ist cool, ja.
Ja.
Wir sind ja nicht so Deko-Heinis.
Ja, das Bäumchen haben wir jetzt auch nur bekommen.
Das haben wir also quasi weiter vererbt bekommen, könnte man sagen.
Ja.
Ja, aber es ist ein cooler Kunstbaum, muss ich sagen. Und er ist nicht so groß. Von daher passt er jetzt hervorragend rein. Wir haben heute aber auch wieder tolle Evergreens mitgebracht. Nein, wir haben heute ein paar schöne Spiele im Gepäck, über die wir sprechen wollen mit euch. Und zwar gibt es einen Kickstarter, der zum Beispiel relativ schnell oder relativ neu angekommen ist. Ein Eurogame mit Musikfestival-Setting. Wir haben da ein neues Familienassoziationsspiel, was wir hier vorstellen werden, was man auch in einer großen Runde spielen kann. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch so schaffen. Aber wir haben ein paar interessante Titel im Gepäck. Vielleicht auch einen, der uns nicht so gut gefallen hat.
Kann ich ja auch sein. Ich wollte gerade sagen, du wolltest doch eigentlich gar nicht so viel ankündigen, dachte ich.
Ja, vielleicht auch kurz zur Umstellung von unserem Podcast. Wir haben eigentlich immer wöchentlich aufgenommen. Aber das ist zeitlich gesehen manchmal echt schwierig, selbst wenn man zusammen wohnt. Und auch motivationstechnisch. Und da wir auch gemerkt haben, dass wir mittlerweile auch länger über Titel sprechen, haben wir einfach gesagt, machen wir einfach zwei Folgen jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Ist ja einfach.
Genau, also für euch ändert sich ja eigentlich nichts.
Nee, höchstens, dass die Folge vielleicht minimal kürzer wird. Seht's uns nach, aber wir haben ja auch so schon in der letzten Zeit mal auch unter einer Stunde gehabt.
Ja.
Hauptsache, ihr habt euren wöchentlichen Content. Heute ist komplett im Wundern. Egal, fangen wir doch mit dem ersten tollen Spiel an, zumindest sehe ich das so. Und zwar geht es um Festseason. Das ist ein Kickstarter, der gerade ausgeliefert wurde von Green Astra Games, die bisher noch nichts dazu gemacht oder nichts anderes gemacht haben. Und designt wurde es von Luis Villegas und auch der hat bisher noch nichts gemacht. Also ein völliges Erstlingswerk, könnte man sagen. Und es ist ein Eurogame, bei dem wir ja ein Festival versuchen zu veranstalten.
Genau, und wir sind, ich weiß gar nicht, haben wir jeder unterschiedliche Festivals.
Genau.
Und wir versuchen zuerst mal unser Gelände aufzubauen und dafür zu sorgen, ja, dass wir Stages haben, auf denen verschiedene Interpreten auftreten können. Wir brauchen dann so ein paar Annehmlichkeiten. Wir brauchen Toiletten, Imbissbuden und so weiter und so fort.
Hydration-Stände,
Damit unsere Besucher zufrieden sind, beziehungsweise damit auch manche Interpreten überhaupt sich dazu herablassen, auf unserem Festival zu spielen.
Ja.
Und die Interpreten müssen wir natürlich buchen und sie den Timeslots auf den Festivals zuweisen. Die sind in Genres unterteilt und wenn wir die buchen, dann wird das Genre lauter, gibt mehr Punkte, die Artists werden teurer und wir generieren Hype, über den wir verschiedene Bonus Felder auslösen können und wir versuchen eben am Ende des Spiels die meisten Punkte zu sammeln und auch bestimmte Ziele am besten zu erfüllen.
Genau, man könnte sagen, es ist im Kern, wenn man das Thema jetzt komplett weglässt, wirklich ein relativ simples, beziehungsweise, ich würde es nicht uninnovativ sagen, aber ein sehr sich bekannt anfühlendes Eurogame. So, wir haben ja auch häufiger schon gesagt, dass im Eurogame-Bereich so ein bisschen auch uns die Innovationen fehlen. Da gibt's wirklich, gibt's zumindest ein paar Vertreter in den letzten Jahren, die uns einfallen. Wenn es jetzt SETI ist oder in Barcelona, die fühlen sich zumindest nochmal anders an. Das ist jetzt im Kern wirklich dieses typische Eurogame, wo wir auf Leisten hochklettern, wo wir Aufträge erfüllen wollen während des Spiels, wo wir auf verschiedene Sachen achten müssen, auf offene Aufträge auch spielen und wo wir einfach eine gewisse Auswahl an Aktionen haben. Das Interessante ist wirklich die Aufmachung bei diesem Spiel. Denn generell, wenn man sich das anschaut, ich muss sagen, ich bin nicht der Ultra-Fan der Optik. Also ich finde, das könnte alles irgendwie noch cooler aussehen. Aber die Haptik und die Komponentenqualität ist einfach richtig cool, weil wir haben ein Double-Layer-Playerboard, wo wir unser Festival hinpuzzeln. Und auch unser Einkommen kriegen und so weiter. Wir haben aber auch einen Double-Layer Board, wo
so
alle
Mainboard. Mainboard.
Und wir haben die Auktionsauswahl, die ja aus drei verschiedenen Aktionen eigentlich nur besteht. Es gibt auch so Aktionen, wo alle irgendwie was von haben, wo man dann Sachen auffüllen kann und so weiter. Das macht man dann aber wirklich eher zur Not, wie ich heute, indem ich vollkommen versagt habe. Und ansonsten wird das über andere Sachen auch wieder aufgefüllt. Aber es sind im Kern drei große Hauptteile, die man machen kann in seinem Zug. Und wenn man das tut, schiebt man aber da so einen Regler hoch. Und ich bin ja Musikproduzent, hobbymäßig. Und ich weiß nicht, ich finde diese Haptik bei dem Spiel, das fühlt sich so cool an, so einen Volume-Regler nach oben zu schieben, den Hype bei den Genres nach oben zu drehen mit so einem Lautstärke-Regler. Das hat eine ganz, ganz tolle Haptik, muss ich sagen.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch ganz cool gelöst. Und was ich an dem Spiel mag, ist vor allem die Art, wie die verschiedenen Artists eingebunden sind. Mhm. Denn es sind ein paar Genres dabei und mit ganz bekannten Interpreten, die diese Genres vertreten, aber immer ein bisschen abgewandelt. Und da wird dann zum Beispiel, ja, spielt für Pop, spielt dann die Katy Perry.
Ja.
Oder Lady Baba.
Oder Ted Sheeran, genau.
Genau. Und
aber es gibt auch sowas wie die Scottish House Mafia für EDM. Oder
Daft Rock.
Oder ADCD.
Ja. Also das muss ich sagen, das war beim ersten Mal spielen schon ziemlicher Spaß.
Ja. Auch geil, finde ich. Adriana Chica. Ja, sehr cool. Also wirklich, man merkt so, okay, die haben da selber Spaß dran gehabt, die Sachen aufzuschreiben. Und stimme ich dir zu, kommt ein ganz besonderer Humor rein und man will natürlich irgendwie seine Artists, die man kennt, machen. Jetzt habe ich nur das Problem, ich höre eigentlich so gut es geht. Oder was heißt so gut es geht, aber ich höre...
So gut es geht.
Ich höre eigentlich fast ausschließlich elektronische Musik. Und da hat dieses Spiel eine ganz, ganz tolle Idee gehabt. Und zwar, die ist jetzt auch nicht komplett neu, aber man konnte bei Kickstarter quasi so eine Erweiterung oder zwei Erweiterungen mitbacken, wo man selber die Artists draufschreiben konnte. Das heißt, diese Artists generell haben so ein bestimmtes Pattern, gibt 10 pro Genre. Und die einen wollen vielleicht da noch einen Imbissstand haben, damit sie bei dir spielen. Die einen wollen nur auf einer großen Stage spielen, die anderen auf einer kleinen und so weiter, generieren unterschiedlich viel Hype.
Genau, am Tag oder in der Nacht spielen.
Genau. Und wir bekommen quasi Blankobögen in dieser Erweiterung und können das alles selbst beschriften. Und nach der ersten Partie habe ich gesagt, Simone, wir müssen das unbedingt sofort machen. Das ist ja mega cool und haben das auch gemacht. Und ich finde, das gibt dem Spiel so viel Personality. Und ich mag das sehr, ein Spiel so zu personalisieren. Vor allen Dingen, weil man theoretisch ja auch wieder mit dem Grundset spielen könnte. Es ist jetzt ja kein Legacy-Ding, aber es gibt einem einfach Alternativen, das zu machen. Und jetzt kann ich 8 Genres komplett frei wählen und habe da nischige Sachen wie Drum and Bass, Liquid Drum and Bass, meine Wishlist.
Es ist deine Nische.
Ja, und ich habe mich...
Absolut, deine Personalisation.
Ich habe mich auch selber verewigt in dem Spiel.
Ja, das stimmt.
Das heißt, Simone hat heute ein Festival gespielt, da war ich auf dem Line-Up. Und das ist doch wohl mega cool. Also wer wünscht sich das als Musikproduzent nicht? Ganz ehrlich, sehr, sehr cooles Material, sehr coole Idee, das alles zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es mechanisch? Generell würde ich sagen, ist es ein relativ überschaubares Kennerspiel. Das heißt, es ist jetzt nicht überkomplex. Das hat jetzt kein Lacerda-Niveau, ist eher auf dem Kennerspielbereich, würde ich sagen, eingegliedert, wo man jetzt auch sagen würde, okay, wenn man ein paar Eurogames gespielt hat, das kann man auch relativ schnell erklären. Das Puzzeln auf dem Board ist durchaus auch cool, weil man damit immer wieder kleine Boni irgendwie freischalten kann.
Aber Puzzeln auf dem Board würde ich es jetzt nicht nennen.
Doch, mit der Erweiterung heute schon.
Ja, damit ein bisschen mehr. Da
kommen
musste man bestimmte... Ach so, ich dachte,
kommen wir gleich. Dann machen wir erstmal das Basic. Also ich finde, das ist, zumindest hat man auch das Gefühl, dass das Thema überall durchkommt. Also wir heuern Artists an, wir bauen das Festival, die Stages können wir hinlegen, wo wir Platz haben. Wir können auch nachher den Schlammplatz noch irgendwie besetzen, wenn wir das freigeschaltet haben. Und was ich an dem Spiel sehr schätze, ist, die Züge gehen relativ schnell. Aber es gibt immer mal wieder Züge, wo man so eine richtige Kettenreaktion auslöst. Da kann man dann plötzlich umsonst noch einen Artist anwerben, danach umsonst etwas bauen, noch eine Stage und was weiß ich. Und das finde ich richtig cool bei dem Spiel. Dass das aber auch nicht in jedem Spielzug so ist, sondern wirklich immer nur sehr punktuell.
Und ich würde sagen, da geht es aber eigentlich in dem Spiel auch hauptsächlich darum, dass man versucht, das möglichst auszunutzen, dass man da möglichst lange Züge machen kann und auch immer zu gucken, was ist denn jetzt der schlauste Weg, um zum Beispiel an einen neuen Artist ranzukommen? Denn ich kann natürlich direkt die Aktion machen und mir einen holen. Ich kann aber auch gucken, ob es vielleicht günstiger sogar ist. Gerade im Late Game, wo die Artists immer, immer teurer werden, über eine Karte mir eine extra Aktion zu holen, dass ich mir einen Artist holen kann. Oder darüber, dass ich mir ein Gebäude kaufe, dann auf einer Leiste hochrücke und dadurch einen Artist holen kann, den ich vielleicht sogar noch ohne seine Voraussetzungen erfüllen zu müssen platzieren darf. Hm. Und das ist gerade, ich sag mal so ab Mitte bis Ende des Spiels das Hauptaugenmerk. Am Anfang kann man das noch nicht so gut machen. Und da ist das auch noch nicht so wichtig. Aber man muss schon am Ende schauen, dass man seine Züge gut ausnutzt.
Ja, vor allen Dingen, weil es wieder ein Eurogame ist, wo es nicht unfassbar viele Ressourcen gibt, die man in andere wieder eintauschen muss, sondern es gibt eigentlich nur die Ressource Geld. Und heute habe ich das gemerkt. Ich habe vorher die anderen Partien gewonnen und heute, es lief gar nicht mit dem Geld bei mir. Und ich habe gemerkt, egal was ich mache, die Simone zieht mir komplett weg. Und das Spiel ist dann natürlich, hat jetzt keinen Catch-up-Mechanismus, dass das irgendwie wieder einholen lässt. Ich wusste nach, ich sag mal, der Hälfte der Partie auch, dass ich verloren habe, aber es war auch meine eigene Schuld. Ne? Also man muss dieses Leistenklettern natürlich auch annehmen. Man bekommt immer wieder an gewissen Punkten des Spiels auch Geld quasi geschenkt oder Einkommen generiert. Und das gut einzuplanen in seine Züge, das ist schon auch so ein Hauptaugenmerk. Ein Ressourcenmanagement, was aber wirklich nur auf eine Ressource spezialisiert
ist. Auf jeden Fall.
Ja, was kann man noch sagen? Also wir haben jetzt heute auch nochmal mit der erweiterten Variante gespielt.
Genau, und da ist jetzt zum einen ist es so, dass private Ziele reingekommen sind.
Was wir auch aus zig Eurogames kennen, genau.
Genau, ganz simpel.
Da waren auch dann Sachen drin, die einen das Puzzeln anspruchsvoller haben machen lassen, ne?
Genau, denn es gibt zwei Arten von privaten Zielen. Die eine betreffen dein Gelände, da soll man dann in einer bestimmten Anordnung bestimmte Gebäude bauen, um Punkte zu kriegen. Und das andere private Ziel betrifft das Line-Up, denn wir müssen auf einer Stage, haben wir immer Platz für 4 Interpreten und da wurde eben vorgegeben, in welcher Reihenfolge quasi Interpreten unterschiedlicher Genres spielen sollen. Und wenn man das erfüllt, dann kriegt man auch Punkte.
Genau, und die zweite Erweiterung, die hat mir dann nochmal besser gefallen. Also das wäre jetzt auch eine Erweiterung, wo ich sage, wenn man jetzt geübte Eurogamer hat, dann würde ich die auch von Anfang an reintun.
Ja, das ist auch nicht eine Erweiterung, das ist eigentlich die Advanced Variante. Ja.
Ich würde sagen, das kann man sich auch ruhig zutrauen, wenn man schon ein paar Spiele gespielt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Das andere hat mir noch mal besser gefallen, denn da kommen zu gewissen Zeitpunkten, also wir drehen ja diese Schieberegler immer wieder nach oben, diese Lautstärkeregler, und wenn die oben rauskommen, dann kriegt man Einkommen, sie werden wieder runtergesetzt und das ähnlich wie bei Kanban bringt das halt den Spielende wieder ein bisschen näher, wenn das passiert. Und jetzt kamen aber noch Events rein und die Events waren positiv oder auch negativ. Mal hat man irgendwie was geschenkt bekommen, mal durfte man irgendwie was machen, mal waren gewisse Künstler gesperrt. Und ich finde, das bringt viel Varianz rein, weil es auch erstmal manche Aktionen zu anderen Zeitpunkten noch ein bisschen attraktiver macht, um eben auch zu gucken, was passiert eigentlich in den nächsten Zügen. Aber ich fand es auch generell einfach spaßig. Also es hat mir so ein bisschen Abwechslung reingebracht und da sind ja auch echt viele drin. Man darf dann immer aus 2 aussuchen, was jetzt ab da an aktiv ist, bis zu der nächsten Aktionskarte, bis zur nächsten Eventkarte quasi. Das fand ich auch sehr cool.
Ja, fand ich auch interessant, waren ganz nette Ideen dabei, aber wir haben jetzt natürlich nicht unendlich viele gesehen. Deswegen,
Die waren unterschiedlich genug, würde ich sagen.
Ja, also, die haben sich auch eigentlich ganz gut integriert.
Würde ich auch sagen. Generell kann man sagen, ist ein Spiel, was von der Länge so schon in dem, also gerade zu zweit fand ich es relativ lang für ein Eurogame. Also wir spielen hier auch Eurogames in einer halben Stunde. Zum Vergleich Kanban EV schaffen wir in einer Dreiviertelstunde. Bei On Mars sind wir so bei, weiß nicht, 65 bis 75 Minuten. Und hier waren wir immer knapp eine Stunde, haben wir gespielt. Ich fand es aber nie zu lang, sondern man hatte eigentlich immer noch so 2, 3 Sachen, die man eigentlich machen wollte, bevor das Spielende ausgelöst wurde. Wir haben auch noch nie den Plan vollgepuzzelt. Auch da gibt es noch Varianz, haben wir aber noch nicht ausprobiert. Ich finde es ein gelungenes Eurogame. Ich finde, das Thema macht es natürlich aus. Also ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was man sich holen muss, wenn man sagt, oh, weiß ich nicht, Musikfestivals finde ich jetzt nicht so spannend. Aber wenn man wie ich dann auch so musikbegeistert ist und vielleicht auch so ein bisschen das selber personalisieren will, dann glaube ich, ist das ein cooles Ding. Also bei mir bleibt es in der Sammlung.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Spiel. Es ist keine Offenbarung.
Genau.
Es ist ganz nett. Und ich glaube, dich begeistert es halt wegen des Themas so sehr. Und dadurch, dass du jetzt deine eigenen Listen quasi erstellen konntest.
Aber irgendwas musste dich ja motivieren.
Das konnte ich natürlich nicht.
Ja.
Ja, mich haben tatsächlich die lustigen Artist-Names, die Artist-Namen da motiviert.
Ja.
Das fand ich sehr lustig, das zu entdecken.
Kann man ja auch durchaus halb-halb sonst beim nächsten Mal machen oder so.
Ja, das fände ich auch angebracht. Das fände ich ganz cool.
Also ich muss sagen, generell auch die Aufbewahrung in der Schachtel ist super. Ne? Wir haben so kleine Musikkoffer, wo wir irgendwie unser Material noch reintun. Ja, also es ist Transport, alles für den ersten Kickstarter sehr durchdacht.
Genau, so Transportkisten für Bühnenequipment.
Ich würde sagen, das ist ein Eurogame, wo wir es jetzt ein paar Mal gespielt haben und wo ich nicht das Gefühl habe, ich müsste es jetzt irgendwie eine ewige Zeit erstmal zur Seite legen, um es wieder rauszuholen. Das ist ein Spiel, das würde ich auch die nächsten Monate irgendwann wieder auf den Tisch bringen. Und es ist nicht so komplex, dass ich mir dann die Regeln nochmal komplett anschauen müsste.
Ja, genau, das finde ich auch das Schöne. Es ist nicht so überkompliziert gemacht und es ist eine gute Übersicht für die Symbolik dabei.
Ihr werdet es Anfang Januar dann hören, ob es das in unsere Top Eurogames des Jahres geschafft hat. Ich habe gesehen, so viele haben wir auch gar nicht ausprobiert. Scheinbar sind wir nicht mehr so empfänglich. Beziehungsweise viele haben es auch nicht in die Liste geschafft, weil wir sie nicht so gut finden. Und ihr wisst ja auch, Simone ist nicht so ein Eurogame-Fan. Und wenn sie sagt, nö, das spiele ich schon mit, ist schon ganz cool, dann ja, hat das vielleicht das Potenzial. Mich überzeugt, wie gesagt, aber ich bin da, glaube ich, auch biased wegen dem Thema. Muss man das einfach so sagen. Das kann gut sein. Also beeindruckend, was ein Erstprojekt wieder geschafft hat, weil da gibt es definitiv Eurogames, die mir weniger Spaß gemacht haben in diesem Jahr. So, während unsere Linsensuppe weiterhin vor sich hin köchelt, sprechen wir doch über das nächste Spiel. Und da gehen unsere Meinungen so sehr auseinander wie vielleicht doch seltener. Und die Rede ist von A Very Civil Whist.
Oh ja, da gehen unsere Meinungen definitiv auseinander.
Ja, es ist ein historisches Wargame, angesiedelt in England des Mitte 17. Jahrhunderts. Und wir spielen als Parlament oder als, was waren die andere Fraktion?
Als Royalists.
Genau, also eher der Adel oder das Parlament quasi. Und es ist ein Zwei-Personen-Stichspiel, könnte man sagen. So, jetzt sagt ihr Wargame, historisch, Stichspiel, was ist das denn? Ich würde sagen, ja, absolut. Ist etwas, was wir so noch nie gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch das, was Simone stört, dass es eben dann doch ein bisschen sehr aufgeblasen wirkt.
Ja, genau. Und was machen wir denn in dem Spiel? Wir haben ein Stichspiel und jede Farbe entspricht quasi einem War-Track, auf dem wir so Tauzi-mäßig versuchen, in dem Fall ist das ein Springer, also aus dem Schach. Mhm. Wir versuchen ihn so Tauzi-mäßig zu unserer Seite zu ziehen und in unseren Siegbereich. Und haben dann noch so ein paar Effekte, die wir dadurch auslösen können. Wir können dadurch die Szenen bekommen. Wir können verschiedene Events auslösen. Wir haben noch ein paar Anführer, die wir den Tracks zuweisen, die uns verschiedene Effekte bieten. Zum Beispiel, dass die Trumpffarbe hier nicht gilt oder dass unser Wert um 1,5 erhöht ist. Und wir versuchen eben, zwei von den Haupttracks und einen Support-Track für uns zu gewinnen, um das Spiel während den vier Runden für uns zu entscheiden.
Relativ kompliziert formuliert.
Ja, auf jeden Fall. Es ist
aber es ist eigentlich relativ simpel, denn während einer Runde dürfen wir Karten abwerfen von gewissen Höhegrad quasi, um auf diesem Support-Track nach vorne zu gehen. Das heißt, es ist kein Track, den wir gegenseitig irgendwie beeinflussen, sondern das macht man dann aktiv und sagt, man spielt die Karte genau dafür aus. Und bei den anderen ist es halt ein Tauziehen. Es ist relativ simpel und übersichtlich, ist es dafür im Spiel irgendwie nicht so ganz. Kommen wir aber gleich drauf. Was interessant ist bei diesem Spiel, es ist ein Zwei-Personen-Stichspiel, bei dem aber die volle Hand noch gar nicht am Anfang da ist. Wir teilen am Anfang 8 Karten aus, dann werden 2 Events ausgelöst. Diese Events können sehr interessant werden, zum Beispiel, dass wir Karten abwerfen müssen oder dass die andere Person immer eine Karte offen hinlegt, eine verdeckt gleich. Die können also eine gesamte Spielrunde schon irgendwie auch ein bisschen beeinflussen.
Genau, anschließend darf derjenige, der auf einem bestimmten Track vorne liegt, die Trumpffarbe auswählen, was auch ganz interessant
ist. Aus den 8 Karten wohlgemerkt, also wir wissen noch nicht unsere gesamte Hand.
Genau, und im Anschluss wird von dem Stapel werden immer 2 Karten aufgedeckt und dann darf erst die eine Person eine Karte aussuchen und die andere muss nehmen, was übrig bleibt und dann andersrum. Und das so lange, bis wir quasi nochmal 4 zusätzliche Karten bekommen haben.
Und das Interessante ist erstmal, danach sind wir abwechselnd dran. Das heißt, es gibt nicht immer die Person, die den Stich gewinnt, bekommt ihn, sondern wir sagen dann, ich würde gerne auf diesem Track versuchen, nach vorne zu gehen und muss dann, außer ich habe irgendwie eine Fähigkeit, wo es anders geht, muss dann auf dem Track, wo ich die Karte ausspiele, zum Beispiel Karo ist der Karo-Track, spiele ich die Karo aus und sage, ich würde da gerne angreifen und dann muss Simone bedienen und spielt dann hoffentlich eine niedrigere Karte dort rein oder und trumpft nicht. Und dann gehe ich auf den Track tatsächlich vorwärts. Wenn Simone aber gewinnt, dann geht sie nicht vorwärts, sondern dann muss ich gucken, ob mein Anführer quasi dort stirbt. Und das genau. ist sehr interessant, denn das Ganze wird über einen 52-Karten-Deck wirklich geregelt. Dazu sind aber alle Karten, die auch sonst, wie nennt man die Köpfe? Ne? Die König, Dame, Bube. Alle Royalty-Karten, wie auch immer man die nennen mag, die sind die Event-Karten und alle Karten von 1 bis 3 sind sogenannte Karten, mit denen wir prüfen, ob jetzt unser Anführer stirbt, wenn wir...
Das sind sogenannte Karten, mit denen wir prüfen.
Es ist halt sehr, es ist sehr edgy halt so ein bisschen. Ne? Ja, es ist halt auch so ein bisschen Wargame. Ja, es gibt die restlichen Karten 4 bis 9 sind nämlich unsere Handkarten, mit denen wir ja die Stichrunde machen. Und wir können uns aber noch im Laufe der Partie 10er-Karten freischalten. Das heißt, auch da ist es so, die stärksten Karten für uns schalten wir dann frei, wenn wir auf einem bestimmten Track vielleicht nach vorne gekommen sind. Und das ist tatsächlich durchaus interessant. So, Simone, was war jetzt das Problem?
Ja, ich wollte gerade sagen, das erinnert mich so ein bisschen an die Schwierigkeit, die ich auch bei vielen Kartenspielen habe, wenn die anfangen, irgendwie den Nachziehstapel, weiß ich nicht, Haus zu nennen und deine Handkarten, das sind dann dein Council oder sowas.
Ja.
Ich finde, das ist bei diesem Spiel ja auch so ein bisschen, dass es dann die Leader-Casualty-Karten gibt und die Action-Karten, die Event-Karten, die Bonus-Action-Karten und irgendwie war das sehr verwirrend am Anfang, da erstmal durchzublicken, was sein soll.
Ja.
Und es ist, also du hast es ja schon erwähnt, ich finde es wirklich sehr überkompliziert gestaltet.
Ja, also man muss dazu sagen, das Thema ist natürlich bei diesem Spiel dieses Wargame, aber im Kern mechanisch ist es eher ein Tauziehspiel. Wir haben das bei Zenith ja schon gesehen, was ja auch auf der Longlist vom Spiel des Jahres war. Wir fanden es nicht so cool, aber das ist eine andere Geschichte, wo man ja auch ein Tauziehen hat auf verschiedenen Tracks.
Ja.
Das ist da aber super übersichtlich. Du weißt immer, du guckst einmal drauf und weißt bei allen Tracks, wo du stehst. Hier hast du aber eben diese Map von Großbritannien, beziehungsweise von England. Ich weiß gar nicht, das wird, glaube ich, England dann sein, ne?
Boah. Jetzt hast du uns geoutet als England.
Und hier ist es so, dass wir aber diese Karte haben und diese Tracks schlängeln sich und sind auch, da sind Kurven dabei und es ist nicht so geradlinig und du musst schon in dem Spiel drin sein, um deinen guten Überblick zu behalten. Mhm. Ich habe das heute gemerkt in der Partie. Wir haben jetzt ein paar gespielt, dass ich gemerkt habe, okay, heute komme ich schon besser rein, ich habe einen besseren Überblick, aber es hilft nicht unbedingt dem besseren Reinkommen in das Spiel. Da stimme ich dir absolut zu.
Und was ich da auch noch dazu sagen möchte, also erstmal abgesehen davon, ist es schon mal so, dir gefällt die Optik von dem Spiel?
Ja, total.
Mir absolut gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel, das spaltet so ein bisschen. Manche werden das super finden, andere werden auch sagen, boah, nee, finde ich, gefällt mir jetzt auch nicht. Aber was ich mechanisch auch ein bisschen schwierig finde, ist tatsächlich diese Wahl der Plättchen, dass man die zwar so gestaltet, dass auf der Vorderseite so eine Grafik ist, dann sind dann Personen abgebildet. Also gerade bei den Eventplättchen, aber wenn ich wissen möchte, was die machen, dann muss ich die immer umdrehen, damit ich den Text lesen kann.
Nur bei den Eventplättchen, ja.
Und
ja gut, das ist Handhabung, ne?
Ja, aber ich finde das einfach immer so ein bisschen.
Also mich stört das gar nicht. Ich finde das generell, da gehen unsere Meinungen halt maximal auseinander. Ich finde das sogar eins der interessantesten Spiele, was die Aufbereitung angeht. Ne? Wir haben diese Schachfiguren mit den Pferden, dem Turm, dem König, der Dame. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Ich bin da sehr großer Fan von. Ich kann verstehen, dass du sagst, dir sieht das wieder so typisch GMT Wargaming so ein bisschen aus. Stimmt, aber ich mag das. Ich mag das total und ich mag auch, dass es diesen Anstrich hat. Es hat ja diese, die Also alles daran schreit ja wirklich nach diesem Wargaming GMT-Ding. Auch diese Lieder, die man da ausspielt, das hat alles diese Optik, diese kantigen Plättchen, ja, diese Quadrate und so. Aber ich mag das. Und das ist natürlich Hit or Miss. Das müsst ihr selber entscheiden. Ihr könnt es wie immer bei Instagram von uns bestaunen und könnt uns auch gerne eine Nachricht dazu schreiben über E-Mail oder Instagram, wie ihr das seht. Aber genau, alles dazu verlinkt in der Beschreibung. So.
Ja, und spielerisch ist es halt, ja, es hat ein paar interessante Dinge. Ich finde das schon nicht, ich finde es nicht uninteressant, dass man da auf den Leisten vorrückt und gerade taktikmäßig, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf Herz vorrücken möchte und du einfach dann auch Herz ausspielst und mir das quasi rausziehst,
ja,
damit ich da nicht weiterkomme. Das sind natürlich schon ganz interessante Kniffe, aber ich finde es einfach, für mich ist es zu aufgebauscht. Hm. Wir schreien zwar immer nach interessanten und besonderen Stichspielen, aber das ist mir ehrlich gesagt einfach ein bisschen too much. Also ja, das ist mir dann doch so ein bisschen, das macht mir irgendwie so ein bisschen diese schöne Simplizität eines Stichspiels dann doch ein bisschen zu kaputt.
Ja, mir nicht, tatsächlich. Ich widerspreche da voll und ganz. Aber ich glaube, dass viele so denken wie du, tatsächlich. Mhm. Denn, jetzt kurzer Exkurs, unser lieber Kollege Stay Geeky, YouTube-Kanal, bei dem war ich ja damals, du erinnerst dich vielleicht, bin ich mal nach Oberhausen gefahren zu so einem Event, wo ich seinen Prototypen angetestet habe.
Okay, ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Das ist schon etwas länger her und das war ein sehr interessantes Stichspiel mit Area Control.
Mhm.
Und mir hat das Spiel richtig viel Spaß gemacht, weil es auch so, man hat seine komplette Hand gedraftet. Es war total abgefahren. Ich fand das als Stichspiel richtig cool. Aber jetzt hatte er letztens noch gesagt, er hat das Spiel Verlagen vorgestellt und die sagen, Stichspiel funktioniert nicht mit Board. Und das ist ja eigentlich auch das, was du so ein bisschen jetzt sagst. Klar, das ist jetzt nochmal eine Spur härter, dieses Board. Aber die Komponente Stichspiel mit einem Brett zu vereinen, das funktioniert nicht, sagen die Verlage. Oder sagen viele Verlage. Nicht die Verlage, ne? Nicht jetzt alle gemeint, aber es sagen viele Verlage. Und ich finde das total schade, weil dieses Spiel war genau, also ich fand das richtig gut, so wie es war. Er hat jetzt gesagt, er macht eine abgewandelte Variante und so und die sind da auf einem guten Weg. Aber ich glaube, das ist hier ähnlich. Das steht dem Spiel auch ein wenig im Weg. Nicht unbedingt in meinen Augen, aber so, glaube ich, im Generellen kann man damit Schwierigkeiten haben, weil es diese Übersichtlichkeit, die man bei einem Stichspiel braucht, etwas zulasten des Themas hier einbüßt.
Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, Stichspiel funktioniert nicht mit Board.
Nee, würde ich auch auf gar keinen Fall sagen.
Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber
gut, es geht hier aber auch um Verkäufe und um Produktionskosten und so weiter.
Ja, okay, aber in dem Fall hier würde ich, oder habe ich ja schon gesagt, ist es für mich halt zu aufgebauscht. Und da würde ich schon sagen, dass muss nicht sein. Also das ist halt ein bisschen zu viel des Guten.
Auch weil ich finde, dass für ein historisches Wargame das Thema jetzt nicht total krass durchkommt. Na, also klar, die Events sind interessant und so, aber es ist nicht so deep wie andere geschichtliche Spiele.
Das liegt halt vielleicht auch daran, dass wir da halt 0,0 in dem Thema drin sind. Also
ja,
wir
natürlich.
Haben ja gar keine, wir wissen ja nicht mal, also wir kennen uns da ja null aus.
Ja, aber ich finde, das ist so ein bisschen das Problem, das einzige Problem, was ich mit diesem Spiel habe, ist dieses, das Thema ist halt so, dem Spiel auch so wichtig, dass es auch die Handhabung darum herum konstruiert. Das heißt, das Spiel könnte viel besser von der Handhabung sein, wenn es anders aussehen würde. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Mir macht das trotzdem Spaß. Ich finde, rein mechanisch ist das ein richtig tolles Spiel. Gerade auch, weil die Asymmetrie nicht zu krass ist, aber doch interessant, so dass wir uns immer abwechseln, welche Fraktionen wir spielen. Die eine Fraktion spielt die Rohe, hat quasi Bonus auf den roten Karten, gerne auf den schwarzen Karten. Es gibt aber auch wirklich leichte Abwandlungen, wann man welche Karten bekommt oder die Events sind unterschiedlich und so. Das ist schon interessant. Und wie du das eben schon gesagt hast, ich habe es heute ultra taktisch gespielt. In den Runden davor war mir das nicht so klar. Aber ich habe heute so viel auch mal einen Trumpf ausgespielt, um dir quasi den Trumpf rauszuziehen, um dann zu wissen, okay, ich habe eine lange Trumpffarbe. Das ist doch nice. Oder der Foreign Support Track, der der zwar auch ein klassisches Tauziehen hat, der aber vor allen Dingen festlegt, wer die Trumpffarbe stimmt. Das ist unfassbar wichtig, ja, da voranzugehen, weil man da kein Leader hinspielen kann und weil man da einfach auch mit so vielen Sachen im Vorteil ist. Insgesamt finde ich das mechanisch ein sehr schönes Spiel und wird in die Überlegung kommen zu den besten Zwei-Personen-Stichspielen, wie auch immer, des Jahres. Also ich finde, das ist eine ganz tolle, innovative Idee. Ich habe sowas noch nicht gespielt. Ich finde auch diese Auswahlphase am Anfang, dass man eben nur 8 Karten hat, dann legt man Trumpf fest, dann wird ausgewählt. Man hat also auch eine halb offene Hand quasi für den anderen. Die andere Person weiß meistens, bis auf ein Event sagt was anderes, welche Karten er jetzt noch dazu bekommen hat. Und das finde ich schon einen interessanten Kniff. Und da macht mir das mechanisch macht mir das richtig große Freude. Also ich finde das ein richtig gutes Spiel.
Das freut mich auf jeden Fall, dass es dir so gut gefällt.
Ja. So sieht's aus. Ein Spiel, was uns beiden nicht so gut gefallen hat, wie wir uns das erhofft hätten, ist das neue Spiel von Tomasz Holek, der ja für SETI und das wunderbare Tea Garden bekannt ist. Galileo Galilei klären wir hier mal kurz aus. Genau. Froschreich ist das neue Spiel bei MM-Spiele und Pink Troubadour Games rausgekommen. Und es ist im Kern, könnte man sagen, ein Spiel, was ähnlich ist wie Castle Combo oder so. Denn wir legen in einem 3x5 Raster quasi Karten aus in unserem Zug. Und es ist eigentlich auch vom Ablauf relativ simpel, Simone.
Ja, genau. Wir suchen, also es gibt eine Auslage mit 3 Karten. Davon suchen wir uns eine aus, die wir auf die Hand nehmen. Wir starten schon mit 2 Handkarten.
Mhm.
Und haben dann eben diese 3 Karten zur Auswahl, die wir auf der Hand haben. Und spielen eine Karte in unseren Teich aus. Die können wir als normale Karte spielen. Da ist dann entweder ein Frosch oder eine Landschaft drauf. Oder wir drehen die Karte um und spielen die als Wasserfeld aus. Und auf den Karten haben wir manchmal noch so ein paar Bonuseffekte. Zum Beispiel, dass wir eine Karte ziehen dürfen oder dass wir eine Karte unterschieben dürfen unter unsere Reihen. Das bringt uns am Ende des Spiels ein paar Bonuspunkte. Und ansonsten haben wir auf den Karten, auf den Fröschen und den Landschaftskarten Wertungsbedingungen drauf. Bei den Landschaften versuchen wir, unterschiedliche zu sammeln, um Punkte zu bekommen. Und bei den Fröschen ist es je nach Froschart unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel einen Frosch, der möchte, dass wir maximal 3 unterschiedliche Frösche oder Froscharten in unserem Teich haben. Und dann gibt der uns Punkte.
Je nachdem, wie viele Frösche wir von dem aneinander angrenzend gelegt haben.
Genau. Da müssen wir nämlich auch drauf achten, die Frösche, die wir werten wollen, dass wir die zusammenlegen, damit die eine große Gruppe ergeben und wir da ganz viele Punkte sammeln. Es gibt welchen gibt es denn noch? Es gibt einen Frosch, der möchte
Am Wasser sein.
Es gibt Frösche, die möchten an Landschaften sein. Genau. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Wir ziehen immer eine Karte und wir spielen eine Karte aus. Und das machen wir, bis wir alle Felder unseres Teichs gefüllt haben. Und dann wird gewertet.
Genau. Ein wichtiges Element ist auch noch, welche Karte wir nehmen. Es liegen immer 3 aus. Und je nachdem, welche wir davon nehmen, bewegen wir den Frosch.
Also einen anderen Frosch
einen anderen
quasi,
Frosch,
einen extra
bewegen
Frosch.
Wir weiter. Und der bestimmt, welche Karten wir unterschieben dürfen in dem Zug. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil das ist so typisches Set-Collection. Manchmal ist ein Schmetterling drauf, mal eine Libelle. Und je mehr Libellen ich habe, desto mehr Karten will ich natürlich unter die Libelle schieben. Ja, insgesamt würde ich sagen, ist das für mich ein Spiel, was sehr schnell auserzählt ist. Also es ist kein Spiel, wo ich sage, oh ja, total schlecht, was hat man sich dabei gedacht, sondern es ist so ein Ding, wo ich denke, ja, ist nett, aber ich würde jetzt lieber ein anderes Spiel irgendwie spielen. Es ist für mich nicht besonders genug, Dass ich da jetzt groß Freude dran hätte, ich finde, das hast du zumindest auch angebracht, dass es ein bisschen glücksabhängig ist, gerade zu zweit, weil man ja einen riesen Stapel an Karten hat und je nachdem, welchen man bekommt oder welche Karten aufgedeckt werden, muss man eben auch seine Taktik ein bisschen anpassen oder hat man eben auch Pech, dass manche Frösche dann einfach nicht mehr drankommen. Das wirst du aber auch im Spiel zu viert haben, weil die können dir ja auch wegschnappen, wie auch immer. Das ist so ein bisschen, wo ich denke, ja, okay, wie hast du bei dem Spiel empfunden?
Ja, ich finde auch die Karten, die man da immer in der Mitte zur Auswahl hat, das ist ein bisschen mau. Dass es halt da nur diese drei Karten sind, die man, von denen man wählen kann. Und das ist dann schon meistens so, dass da ja irgendwie die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass du immer, dass du die Frösche bekommst, die du auch schon sammelst.
Ja, oder,
weil der Stapel dann doch relativ groß ist. Also irgendwie passiert das häufig, dass du dann nur vier von den Fröschen hast.
Ja, oder es ist so schlimm, dass du einfach überhaupt gar keine Entscheidung hast, weil du weißt, okay, muss eh die Karte nehmen.
Ja, genau. So. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir die letzten Male so ein bisschen da Abhilfe geschaffen, indem ich eigentlich immer auf den Tomatenfrosch gegangen bin.
Tomatenfrosch,
das ist so ein roter Frosch.
Heißt der so?
Der heißt Tomatenfrosch.
Echt? Okay.
In der Anleitung schon.
Okay.
Und bei dem war es eigentlich ganz gut. Der möchte nämlich mindestens vier Wasserfelder im Teich haben. Mhm. Und dann punktet der. Und da war eben der Vorteil, das heißt, dass ich mir halt auch Karten nehmen konnte, die ich gar nicht gebrauchen kann, um sie halt einfach als Wasserfeld hinzulegen, wenn ich quasi gerade keinen Frosch habe, den ich gut platzieren kann. Also man kann sich da schon so ein bisschen Abhilfe schaffen, aber ja, halt auch nur begrenzt. Und das war dann doch schon so, dass man eigentlich immer gucken musste, dass man über Zusatzeffekte mehr Karten ziehen kann, damit man da irgendwie die Chance hat, die Karten zu bekommen, die man möchte. Weil sonst ist das zu wenig.
Ja, generell ist das so eine Meinung, die du auch häufig äußerst, aber ich finde es auch sehr unspannend. Es ist sehr unspektakulär. Wie gesagt, du hast häufig dann eben keine Option, weil du denkst, ist jetzt eigentlich alles blöd, weil es fehlt gerade eine andere Karte. Oder du denkst, okay, jetzt ist es obvious, ich nehme mir die Karte. Es ist nicht so, dass man da jetzt wirklich ins Grübeln kommt. Und dafür ist das Spiel aber dann zu komplex.
Und ich muss halt auch ehrlich sagen, also ja, würde ich auch unterschreiben, es ist ein bisschen zu unspannend. Und dazu kommt, ich habe das Gefühl, ich habe die letzten drei Partien halt jedes Mal dieselbe Taktik gemacht und bin auf dieselben Frösche gegangen, weil ich gemerkt habe, das funktioniert.
Ja, die Sache ist die, wenn ich jetzt es mit einem Castle-Combo vergleiche, was ja auch relativ straightes Hinlegespiel ist, dann ist Castle-Combo jetzt nicht schwerer zu erklären, hat aber deutlich mehr Spieltiefe. Und die Spieltiefe fehlt mir so ein bisschen.
Und es ist weniger Verwaltungsaufwand und Aufbauaufwand. Ja. Weil bei Castle Combo hast du ja nur die zwei Reihen, die du quasi aufbaust. Hier hast du dann, du hast die Auslage, über die du noch drei Karten legst, damit du weißt, wie viel der Frosch bringt. Du hast eine Reihe für den Frosch. Du hast den Frosch, den du dauernd bewegen musst. Du hast deine eigene Auslage mit Symbolen. Dann musst du da noch dauernd was drunter schieben. Es ist irgendwie viel zu tun mit wenig Auswirkung, habe ich das Gefühl.
Und
das irgendwie, ich finde es nett. Aber
es macht jetzt per se nicht großartig was falsch. Also es ist ja,
aber
vom Design ist es auch rund und alles, aber es fehlt der Funke, es fehlt die Innovation.
Es fehlt so das gewisse Etwas. Und wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Partien eigentlich auch immer gleich gespielt.
Ja.
Habe da auch keinen Nachteil dadurch erfahren und hat mir auch keinen Vorteil dadurch versprochen, irgendwie eine andere Taktik zu wählen.
Und da kommen wir ja vielleicht auch drauf, dass in solcher Art von Spielen zumindest der Auswahlmechanismus dann ja interessant sein muss. Ne? Also wir erinnern uns an Mischwald, wo man eben immer mit seinen Karten bezahlen muss und die wieder in die Mitte kommen. Da hast du so eine schöne Ökonomie drin. Oder in dem Spiel, was wir gleich vorstellen, da geht es über einen Beat-Mechanismus. Also es muss ja irgendeinen Catch geben und dann ist das Puzzeln aber auch nicht spannend genug. Also auch das, kann das Spiel auch nicht überzeugen.
Genau, und der Auswahlmechanismus, da muss ich dann ehrlich gesagt sagen, klar, über die Karte, die ich auswähle, bestimme ich, wie viel dieser Extra-Frosch, wie weit der hüpft.
Hm.
Und das ist mir aber relativ egal meistens.
Ja, oder es ist zwar nicht egal, aber du willst ja trotzdem die Karte dann vielleicht haben.
Genau. Und man arrangiert sich dann damit, weil so viele Punkte macht man darüber eigentlich auch meistens nicht.
Ja, also für uns war es eher eine kleine Enttäuschung, gerade auch bei dem Autoren. Und hoffen, dass die Tigern-Erweiterung dafür besser wird. Die haben wir nämlich noch nicht gespielt.
Ja.
Gut, aber wenn wir schon bei so einer Art vom Spiel sind, kommen wir doch zu einem kleinen Geheimtipp, den wir selber erhalten haben. Und da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe Elektropolis gekauft. Elektropolis ist ein City-Building-Game, bei dem wir alles um die Elektrizität sich dreht. Ja, und das mit einem ganz interessanten Auswahlmechanismus. Auch hier haben wir so eine Art Puzzle-Mechanismus, aber wir haben einen Beat-Mechanismus. Wie wir diese Puzzleteile bekommen, ist total interessant, denn wir sagen in einer gewissen Reihenfolge quasi, ich würde gerne in dieser Runde 3 Teile nehmen. Und dann sagt die nächste Person, okay, dann nehme ich nur 2, dann bin ich eben vor dir dran. Und die nächste Person sagt, ah, nehme ich 6, weil ich bin ja eh letzter, dann kann ich auch 6 nehmen. Und das Interessante ist, dass die Teile, die wir nehmen, aber in einem Kreis um dieses Feld herum gelegt werden und wir dann so viele Teile nehmen müssen, die aneinander angrenzend sind. Das heißt, auch da ist es total wichtig zu gucken, dass man sie überhaupt einbauen kann, dass da nicht irgendwelche Teile dabei sind, die einem nichts bringen und dass man vielleicht doch die erste Person ist, die was nimmt, weil nachher ist das Teil ja weg, was du haben wolltest. Und das ist schon mal ein sehr cleverer Auswahlmechanismus.
Genau, und zusätzlich dazu wählen wir dann immer noch eine Karte, die bestimmt, wo auf unserem Cityboard wir die gerade genommenen Teile hinlegen dürfen. Ja, und was machen wir da? Wir bauen hauptsächlich unsere Stromversorgung quasi auf. Wir können Kohlekraftwerke hinsetzen, wir können Gaskraftwerke hinsetzen.
Atomkraftwerke
und erneuerbare Energien. Und die ganzen Kraftwerke müssen wir natürlich auch anfeuern. Das heißt, wir brauchen wir brauchen Gas, wir brauchen Kohle oder wir brauchen was, womit wir unsere Atomkraftwerke versorgen können. Für die brauchen wir auch noch Atommüllendlager. Und nur wenn wir die auch befeuern können, dann liefern die uns Punkte im Sinne von Energie. So, dann ist aber noch der Clou, dass zum Beispiel die Kohlekraftwerke, die sind ja nicht so umweltfreundlich.
Das hast du sehr vorsichtig formuliert.
Die stoßen auch ordentlich an Verschmutzung aus.
Gas übrigens auch.
Gas auch, was wir natürlich berücksichtigen müssen. Genau, und zusätzlich gibt es noch öffentliche Gebäude, die so ein bisschen unser Ansehen in der Stadt erhöhen und dafür sorgen, dass wir so ein bisschen mehr die Luft verschmutzen dürfen. Ne? Was auch ein bisschen komisch ist. Solange unser
Ansehen, thematisch ist das nicht ganz gut.
Solange alles, unser Ansehen größer ist als unsere Luftverschmutzung, ist alles fein. Wenn unsere Luftverschmutzung zu hoch ist, dann kriegen wir am Ende ganz schön viele Minuspunkte. Und so versuchen wir eben Punkte zu sammeln über 8 Runden und noch ein paar Aufträge zu erfüllen, um Bonuspunkte zu bekommen sozusagen. Und am Ende eben die profitabelste Stadt quasi zu haben.
Mit der möglichst nicht so hohen Luftverschmutzung, die zumindest nicht die gesellschaftliche Akzeptanz hat.
Ja.
Genau, am Anfang des Spiels werden so ganz typisch 3 offene Aufträge ausgelegt. Da wird dann auch geschaut, wer hat die meisten erneuerbaren Energien in der Stadt oder wer hat am meisten Luftverschmutzung? Der kriegt nochmal richtig Minuspunkte, egal wie die gesellschaftliche Akzeptanz ist. Oder wer hat keine Atomkraftwerke in seiner Stadt. Und dafür gibt es Punkte. Und das Interessante ist, das sind nicht die einzigen Wege, wie wir so Endebedingungen erfüllen. Denn über die Karten, die wir draften, kriegen wir eben auch manchmal solche. Und das ist durchaus wieder super clever gemacht. Generell, Atomkraftwerke geben einen zwar 10 Punkte, aber man muss das Endlager irgendwie auf den Eckfeldern platzieren, weil die Gesellschaft möchte das ja jetzt nicht ungern mitten in der Stadt haben.
Genau, das hat 3 Bestandteile quasi. Ein einziges Atomkraftwerk, während die anderen, die erneuerbaren Energien,
nur eins.
Da brauchst du nur ein einziges Plättchen. Für Kohle brauchst du zum Beispiel auch 2 Plättchen.
Genau,
das
für Gas
musst du mal beachten.
Und es gibt auch so Filteranlagen und so. Es ist im Kern jetzt kein super kompliziertes Puzzlespiel. Also man muss jetzt per se nicht Puzzlespiele mögen, um dieses Spiel zu mögen, würde ich sagen. Denn das Interessante ist wirklich dieser Auswahlmechanismus und wie bekomme ich meine Punkte? Welche Karte nehme ich zu diesen Puzzleteilen dazu? Wann möchte ich am Zug sein? Das ist das Interessanteste eigentlich am Spiel. Zu wissen, wenn ich jetzt aber vielleicht ganz hinten bin ich aber in der nächsten Runde die erste Person, die auswählen darf, wie viele Teile sie nehmen kann, ne?
Ja.
Und natürlich ist das zu zweit, kommt das natürlich nicht so durch wie zu dritt oder zu viert.
Aber ich finde doch auch schon
aber
genug.
Aber es macht trotzdem genug Spaß, ja, zu zweit. Also ich finde, es macht schon richtig Laune. Das ist für mich so eine kleine Perle, die wir jetzt entdecken durften, wo ich sage, ja, das ist wirklich richtig cool. Generell die Optik sieht auch cool aus, sehr clean alles gemacht. Ne? Alles in so einer weißen Optik und die Handhabung ist auch super, weil wir die Teile, mit denen wir zum Beispiel die Kohle befeuern, auch auf die Kohlekraftwerke drauflegen können, um damit anzuzeigen, dass wir sie versorgen und so. Ist eine kleine Box. Ich habe wenig auszusetzen. Ich finde es ein richtig gutes Spiel.
Gefällt mir auch. Also ich mag den Puzzle-Aspekt, auch wenn der jetzt nicht super riesig ist. Aber man muss natürlich doch so ein bisschen gucken, dass man taktisch puzzelt, damit man an die Ecken überhaupt rankommt, um da die Atommüllendlager hinzulegen. Ja. Oder dass man versucht, die Kraftwerke ein bisschen zu gruppieren, damit man doch noch ein paar Punkte mehr bekommt oder da passend dann die Filteranlage hinsetzen kann. Das macht schon Spaß, auf jeden Fall. Und man ärgert sich auch so ein bisschen, wenn der andere dann einem genau das eine Teilchen wegnimmt, das man da unbedingt haben wollte.
Absolut.
Also gefällt mir sehr gut. Bin ganz froh, dass wir es jetzt haben und ja.
Ja,
macht Spaß.
Vor allem, dass es auch so schön interaktiv ist. Also es ist ja ein Puzzlespiel, bei dem der Kern schon auch so ein bisschen auf der Interaktion liegt und nicht nur aufs Puzzeln. Und das, finde ich, ist in dem Bereich ja auch schon wieder etwas, das hat man nicht so häufig in dieser Form. Das finde ich sehr cool, ja. Auf jeden Fall ein Win. So, dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch schöne Festtage und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, eine ruhige Zeit. Vielleicht bringt ihr auch ein paar Brettspiele auf den Tisch. In der nächsten Woche hörten wir uns nochmal mit tollen Titeln wie dem einem der neuen Familienpartyspiele, in Anführungsstrichen Party ist eher ein Assoziationsspiel, eine Überraschung über Popcorn, ja, mit zwei Personen Ladder Climbing, wird spannend.
Aber es ist ja nicht Popcorn.
Nee, es heißt nicht Popcorn,
so.
Aber das werden wir noch erzählen.
Ach so, ich dachte, jetzt hast du es schon wieder falsch genannt.
Nein, ein Mancala-Spiel haben wir dabei, ein Bluff-Spiel und ein Echtzeitspiel. Also da wird er richtig, können wir schon freuen. Und danach hören wir uns natürlich mit unserer großen Jahresrückblicksfolge. Jetzt haben wir den Podcast ja noch gar nicht ein ganzes Jahr gemacht, aber wir haben in dem Spielejahr oder in diesem Jahr 2025 ja reichlich gespielt. Und da werden wir drauf zurückblicken und vielleicht
natürlich ein
paar kleine Preise verleihen. Wer weiß.
Ach so, das
oder
wird
unser
ja spannend.
Ranking teilen. Genau, das wird spannend.
Ja, spannend.
Freut euch drauf. Das gibt's dann im Januar. Insofern würde ich sagen, macht euch ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.